So, heute ging es um den Jahresabschluss von VW, des VW-Konzerns und der Ankündigung 50.000 Stellen doch bis 2030 und nicht wie vorher ursprünglich noch im Januar gesagt 25.000. Martin und ich, wir haben diskutiert, woran sind die Gründe? Ist VW eigentlich nur das Symptom und wir haben andere Einflussfaktoren? Was könnten diese sein und was du auch konkret heute schon anfangen kannst, wenn du betroffen bist in dieser Branche, dann auch zu tun? Also klickt rein, schaut in das Video mit rein, lasst Kommentare da, Daumen oben und viel Spaß auf jeden Fall bei der Folge.
So, VW-Krise.
Läuft schon.
Klar.
VW-Krise, ja.
Oder ist es offiziell VW-Krise? Nö, ne? Eigentlich.
Eigentlich war es nur eine Ankündigung. Ne?
Ja,
So.
war eine Ankündigung mit, wir haben ja Stellantis geredet. Was waren 57% jetzt Gewinneinbruch? Du kennst die genauen Zahlen.
Ja, ich müsste auch nochmal reingucken. Aber letzte Woche haben wir über Stellantis geredet.
Ja.
Da dachte man so, nächstes Beben. Und jetzt hat halt heimlich still und leise jetzt die Zeitung gestern gepostet. Ne, mit
Ja, VW hat ja gestern den Jahresabschluss 2025 gemacht. Das ist schon. Ja, woran hat es hier gelegen? Ja, also ich sag mal, woran hat es hier gelegen?
Ich weiß es nicht.
Woran hat es hier gelegen?
Woran hat es gelegen, ja. Nee, also ich glaube, das Thema ist so traurig um sich. Wobei, auf der anderen Seite, da kann man sich fast schon wieder ein bisschen amüsieren. Nee, ist ein trauriges Thema.
Ja.
Ne, hochkorrigiert von 25.000 bis 2030,
ja.
hoch auf 50.000 oder
ja.
25.000 bis 30.000 bis zum Jahr 2030 und jetzt hoch auf 50.000.
Und Entlassungen, ne?
Entlassungen,
ja.
Genau. Man hat natürlich erstmal versucht, das Ganze mit dem Betriebsrat sozialkonform zu machen. Die ganzen Programme sind ja angelaufen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt werden die Daumenschrauben angezogen. Ne? Absatzzahlen stimmen nicht, Gewinn weiter eingebrochen.
Ja.
Und dann sieht sich die Firma natürlich dann auch gezwungen, unternehmerisch zu schauen, wie kann ich mich am Leben erhalten. Ne?
Ja. Ja, die Rhetorik, die mich momentan eigentlich jetzt schon in den letzten Jahren stört, ich weiß gar nicht, ob wir es bei unserer Stellantis-Aufnahme schon gesagt haben, ist halt dieses, Firmen in Deutschland dürfen erst dann Dinge ändern in der öffentlichen Meinung, wenn sie komplett am Kaputtgehen sind. Also das, was in Amerika ganz normal ist, dass du sagst, okay, da gibt es einen Trend. Bevor ich unten am Boden bin, muss ich heute schon handeln, weil wenn ich am Boden bin, habe ich einfach ganz wenige Optionen. Ja. Das sehen wir jetzt bei VW. Und das finde ich schon ultra krass, dass dieses jetzt auch bei der IGBC, also bei der IG Bergbau und Chemie, diese Tarifverhandlungen auch in der Verdi. Und da wird immer davon gesprochen, es sind ja noch Gewinne da. Also ich habe ein Video von einem Gewerkschaftsfunktionär gesehen, der wirklich noch gesagt hat. Der gesagt hat, solange die noch da sind, muss es auch verteilt werden. Und dann denke ich mir, das ist wirklich irre, wie flächendeckend dumm wir anscheinend sind. Weil, also wenn ich erst dann handle, wenn ich keine Gewinne mehr habe oder jetzt so eine Situation wie bei VW, wenn wirklich 50% Ergebnis fehlt. Das ist nicht gut. Also das ist auch nicht gut, erst in dieser Situation zu handeln. Und das geht mir pervers auf den Keks, dass wir wirklich sagen, erst wenn eine Firma komplett am Boden ist und optionslos ist, können wir an die Mitarbeiter ran. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Ja, ich meine, es gibt immer zwei Seiten der Medaille an der Stelle. Jetzt sind wir voll ins Thema eingestiegen.
Ja,
direkt rein.
Wie immer.
Genau, wie immer. Es gibt ja zwei Seiten der Medaille. Ich meine, es ist nicht schlecht, wenn du an dein Mitarbeitergut
Klar.
sozusagen dich auch lange bindest, ne, und guckst, dass da auch, weil da hängen auch Existenzen dran und allem drum und dran, dass du da guckst, dass du die lange halten kannst. Es ist natürlich aus unternehmerischer Sicht dann auch irgendwann klar, dass wenn der Laden wirklich nicht läuft, und ich meine, es sind Weltkonzerne, ne? Also
ja.
VW,
ja,
wir
ja.
sprechen bei den 50.000 ja. natürlich von der VW-Gruppe,
ja.
das ist nicht VW selber, sondern es sind ja auch Porsche, Audi und so weiter dabei, dass die halt auch irgendwann ihre Reserven aufgebraucht haben. Ne? Also auch ich meine, der Apparat zieht jedes Jahr Milliarden an Gehältern, Investitionen, wie auch immer. Und dann muss man halt auch schauen, unternehmerisch. Aber mir ist an der Stelle wichtig, nochmal zu sagen, sollten auch an die Existenzen dann tatsächlich denken. Ich versuche das Ganze nochmal einen Schritt zurück, ne, ja. ein bisschen einzuordnen. Also VW Stammwerk, ne, 1938 gegründet, so ein paar Zahlen, Daten, Fakten. 60.000 Menschen arbeiten da circa. Ne. Der VW-Konzern in Summe hat mehr als die 400.000 auf jeden Fall. Und man hatte ja versucht, also 2023 hatte sich das ja schon angekündigt. Ja. Ne? Hat es vorhin noch gesagt, das Beben ist durchgegangen. Danach hat man sich irgendwie gesagt, puh, okay, Beben ist rum.
Ja.
Nee, es läuft seit 3 Jahren, ne, dass es dieser Branche nicht gut geht. Und man hatte noch versucht, eben durch Gehaltsverhandlungen und Verhandlungen mit den Gewerkschaften und allem drum und dran ja im Januar 25 sich dann geeinigt, dass man eben diese 25 bis ja, 30.000 dann abbaut. Ne?
Ja.
Und jetzt ist halt dieser Paukenschlag. Ne? Was hat sich seit Januar bis jetzt eigentlich geändert? Ne? Das sind 1,5 Monate, ja. 2 Monate.
Ja. Ne?
Dass du die Zahl verdoppelst. Ne?
Ja.
Dass du sagst, ich muss auf 50.000 hoch als Unternehmen. War das vorher nicht klar? Oder?
Doch, 100%. Also ich glaube, also am Ende der Zeit werden ja Manager immer für dumm gehalten. Ich glaube, Manager sind nicht dumm. Ich glaube, dass sich auch ein Kelenius, ein wer auch immer, welcher Konzernboss sich heute hinstellen könnte und könnte sehr genau sagen, was bis 2030 passiert. Und da kennen wir ganz viele Zahlen nicht, weil Landtagswahl Baden-Württemberg, komisch, das ist nach der Landtagswahl. Also ne, wie wäre das Wahlergebnis, hätte das was verändert, wissen wir nicht. Also du siehst halt, dass das so politisch, gesellschaftlich eingewebt ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass heute ein Daimler sagen könnte, wir werden auch 40.000 Leute entlassen. Aber politisch ist es eben besser zu sagen, ne, also wenn du 2x5 Euro findest, geht es dir besser, wie wenn du 1x10 Euro findest. Ne? Und dir geht es eben nicht ganz so schlecht, wenn du 4 kleine schlechte Nachrichten bekommst, wie wenn du 1 große schlechte Nachricht bekommst. Also ich glaube, das ist klar und ich glaube auch, dass das nicht aufhört. Also ich glaube, auch 50.000 wird nicht das Ende der Spitze sein. Also wir haben so viele Ineffizienzen, wir haben so unglaublich bürokratischen Druck in Deutschland und in der EU. Ich meine, ich habe letztens gelesen, jeden Tag werden von der EU 4 neue Gesetze momentan verabschiedet. Also die sind in einem absoluten Bürokratiewahn. Man kann es gar nicht anders sagen, weil jedes Gesetz schafft ja wieder Bürokratie auf die eine oder andere Weise. Und wir haben keine Mechanismen, um aus Krisen zu kommen. Also der Mechanismus ist, lass uns streiken, lass uns meckern, lass uns eine Verordnung machen, noch ein Gesetz. Aber da entsteht ja nichts. Also weißt du, das ist wie wenn wir sagen, in der Wüste, lass uns doch mal ein bisschen was anpflanzen. Und dann kommt einer und sagt, ja, lass uns aber davor noch ein bisschen Sand draufstreuen. Anstatt Erde und Wasser. Und also wir haben keine Mechanismen, die das verhindern könnten, was jetzt passieren wird. Wir haben keinen Unternehmergeist, wir haben in den ganzen Behörden und in der Politik nur Berufspolitiker. Keiner weiß, wie gründe ich ein Unternehmen, was machen Gesetze mit mir, was bedeutet das, wenn die Steuer ein Jahr im Voraus abgebucht wird, obwohl noch keine Umsätze passiert sind. Das weiß ja ein Politiker nicht. Weißt du, das Geld kommt ja jeden Monat, ist ja einfach da. Also weißt du, ein Politiker sagt, Mensch, frisches Geld, geil. Ein Unternehmer muss das halt erst verdienen. Und da prallen viele Mechanismen aufeinander, die überhaupt keinen Sinn machen. Also wir brauchen Mechanismen, um deine Akademiker oder deine Studierenden zu befähigen, Startups zu gründen. Wir müssen denen Freiräume schaffen. Wir müssen denjenigen, der jetzt bei VW 400.000 Euro Abfindung bekommt, sagen, wie gründest du erfolgreich ein Unternehmen? Und das kannst du nicht bei der IHK lernen. Weil bei der IHK sitzen Akademiker in der Festanstellung. Die haben den Weg, den sie dir versuchen zu verkaufen, selber nie bestritten. Und weißt du, dieses Ökosystem fehlt in Deutschland gänzlich. Aber jetzt sind wir ganz woanders gelandet, sorry. Aber jetzt bin ich auch abgerutscht. Aber wir brauchen diese Mechanismen des Erfolgs und das haben wir nicht. Wir gehen streiken und fordern und weißt du, wir sind gewöhnt, dass irgendwo liegt eine Schippe Geld rum. Das gibt es nicht mehr. Das wird es auch nicht mehr geben.
Also in dem Moment ist es jetzt, ich versuche das nochmal ein bisschen zu abstrahieren, also VW ist nicht das Problem oder der Automobilindustrie in dem Moment, sondern es ist nur ein Symptom in dem Moment.
Genau, also die Krankheit ist nicht VW, sondern also wenn du jetzt drüber über der Automobilindustrie steht Innovationslosigkeit bei extrem hohen Kosten. So, in den letzten 20 Jahren gab es so wenig Optionen, die gut waren, dass wir quasi die Besten waren und die Welt bereit war, dafür einen hohen Preis zu zahlen. So, und jetzt sehen wir bei BYD, bei Tesla, bei Ford, also wir sehen überall, hey, die sind ja gar nicht so viel schlechter als ein BMW, Audi, VW oder ein Daimler. Aber die kosten extrem. Also weißt du, wir haben die Vergleichbarkeit bekommen zu unserem Produkt. und also das ist jetzt natürlich sehr arrogant, und da, wenn da jetzt ein Daimler-Ingenieur sitzt oder ein anderer Ingenieur, der springt mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Aber ich als Konsument sehe einfach, es wird jedes Jahr ein bisschen ein größerer Monitor und das Auto wird halt 10.000 Euro teurer bei jeder Serie. Mhm. Welche Innovation ist da? Mhm. So, und ich kann den BYD, der hat mittlerweile halt einen 3 cm kleineren Bildschirm, technologisch für mich als Konsument, ist das das gleiche Auto oder also ähnlich, natürlich nicht dasselbe, und kostet halt einfach 30.000 Euro weniger.
Also wir haben den Smartphone-Effekt, genau, im Automobilsektor sozusagen.
Genau, so, und das ist halt was, wir haben jetzt natürlich trotzdem unseren Apparat, wir haben trotzdem 100.000 Angestellte, ich meine, kündigen kannst du eh niemanden. Die Veränderung, ne, also dieser riesige Tanker lässt sich ja nicht verändern. Ich meine, wir waren ja beide auch Teil dieser ganzen Maschinerie. Da kannst du nicht sagen, ich habe eine geniale Idee und dann sagen, boah, 10 Stück, das machen wir und dann werden wir erfolgreich. Sondern kommt die Bärbel, die sagt was mit dem Datenschutz. Dann kommt der Projektmanager und sagt, da brauchen wir jetzt erstmal Budget. Und in der Zeit ist deine positive Energie schon weg. Mhm. Und dann sagst du, wisst ihr was, ich gehe wieder zurück an meinen Arbeitsplatz und klick mir die Excel-Tabelle so durch. Und das, die Krankheit ist nicht VW, sondern das ist das Symptom. Die Krankheit, die wir in Deutschland haben, ist, wir sind gewöhnt, dass irgendwo Geld rumliegt und das können wir uns halt nehmen.
Also wir wollen nicht mehr anpacken,
genau, sozusagen. Und wir wollen nicht mehr...
Also das klassische Bild, gut, aus dem Schwäbischen jetzt hier wieder, schaffen, Häusle bauen.
Ja.
Das haben wir verlernt, für, oder?
Ja, aber es gibt ja, das sagt mein Mitarbeiter immer, das hing bei seinem Opa, ich will es jetzt nicht falsch zitieren, aber der Fußgänger sieht den Garten, aber die Arbeit nicht. Mhm. Ne? Also du musst halt diese Samen ausbringen, du musst das Feld umgraben, du musst das wässern und so. Mhm. Und wir sind halt gewöhnt, da an den Baum hängen jeden Tag genügend Äpfel für alle. Ja, aber jetzt halt nicht mehr.
Mhm. Und ja, jetzt hast du auf unterschiedlichen Ebenen ja auch schon gesagt, was für dich die Ursachen sind. Ja. Ne? Da ist jetzt dann die Bürokratie, die wir immer ganz oft haben.
Ja.
Ich meine, das klingt, kannst fast in die Politik gehen. Das klingt so ein bisschen, klingt so ein bisschen politisch. Ja, also wir müssen Bürokratie abbauen, ja, ne? Die Energiepreise sind zu hoch. Ne?
Ja, aber
auf dem hohen Level mag das ja alles stimmen. Der Punkt ist ja, du sprichst ja auch an, dass es beim Anpacken ein Stück weit fehlt. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir die Sachen nicht erkennen.
Nee, es sind,
ich glaube,
halt
die Probleme, dass wir die Sachen nicht verstehen oder nicht... Nein, nicht wollen, nicht,
wir haben ein
wollen,
erlerntes können. Muster. Guck mal, wenn du sagst, ich stehe, also ich meine, ich war ja mal sehr starker Raucher. Mein Muster war, mein Nikotinspiegel ist ganz weit unten. Das war um 5 so. Ich bin um 5 aufgestanden, um eine zu rauchen. Also so im Nachgang sagst du voll Gaga. In dem Moment passiert das ja nicht. So, also bin ich aufgestanden, habe mir eine geraucht und manchmal bin ich nochmal eingeschlafen, manchmal nicht. So, also das heißt, das Verhaltensmuster Nikotinsucht bedeutet, ich stehe auf und rauche eine. Jetzt könnte ich mich ja aber auch hinterfragen und sagen, vielleicht sollte ich das Rauchen aufhören. Mhm. Und wir haben halt zum Beispiel jetzt Bürokratie, siehst du ja, jeder redet über Bürokratieabbau. Was macht Berlin? Jetzt wollen sie ein Ministerium oder ein Amt gründen, was für diese Bäume pflanzen soll. Das heißt, der einzige Mechanismus, den der Staat gelernt hat, mit Problemen umzugehen, ist, mehr Personal einzustellen. Also nicht Digitalisierung, nicht, existiert das Problem überhaupt? Weil ich kann doch da einen Gartenlandschaftsbauer bezahlen, der kann das doch auch planen. Ich gehe mal davon aus, der Spezialist kriegt das auch hin. Sondern, weißt du, wir setzen ja auch nicht aufs Bauamt jemand, der Bauingenieur ist, sondern wir setzen ja aufs Bauamt einen Juristen. Mhm. Das sagt der Scheel so schön, ne? Der sagt, also würde da ein Bauingenieur sitzen, der würde sagen, da hat ein Architekt, ein Statiker und da ist ein Bauunternehmen dabei, lass bauen. Der sagt aber, dadurch, dass da ein Jurist sitzt, sagt der, ja, aber habt ihr die Regel, das und lass nochmal prüfen, mhm, und nochmal einen Antrag und, ne, also so in der Bubble. Und dieser Mechanismus, den müssen wir unterbrechen. Also der Staat muss aufhören, jedes Problem mit Personal zuzuwerfen. Mhm. So, und genauso auch Unternehmen. Ich meine, das siehst du ja auch, gerade bei mittelständischen Unternehmen, die stellen ja nicht mehr neu ein, weil sie verstanden haben. Die Antwort in den letzten 100 Jahren war, Wachstum gleich Personal. Mhm. Jetzt ist Wachstum gleich smarte Prozesse, KI, Automatisierung und oder Personal. Mhm. Aber du hast ja jetzt einen ganz großen Optionsrahmen dazu bekommen. Mhm. So, und das ist jetzt momentan dieser Change. Und ich glaube auch bei VW wird es so sein, dass ja die Autos nicht schlechter werden, weil 50.000 Leute fehlen. sondern das wird halt anders gelöst, was vor 50 Jahren gar nicht möglich war.
Ja gut, wenn du den Laden nicht mit 50.000 weniger am Laufen hältst, dann ist der eh in 2 Jahren.
Und da gibt es genügend schlaue Leute, die das wahrscheinlich im Vorfeld bewertet haben, bevor sie die Zahl bekannt gegeben haben.
Vermutlich, genau. Ja. Also, oder hoffen wir es mal.
Ja. Ja, sorry, jetzt habe ich wieder viel geredet. Ich glaube,
alles gut. Ich meine, das sind ja interessante Einblicke, die da auf jeden Fall sind. Und ich meine, wir sehen ja auch auf, ich meine, wir haben das Stellantis-Video ja auch gemacht. Es ist ja nicht so, dass diese Firmen nur abbauen. Sondern wir sehen ja auch, dass Stellantis beispielsweise 13 Milliarden in den nächsten 4 Jahren in die USA investieren. Ja. Also sie scheinen unternehmerisch dort mehr zu sehen als am Standort Europa.
Ja, VW baut ja auch in China den Volkswagen Campus nicht nach, aber ähnlich groß auf. Ne?
Genau, Audi hat sich ja auch ein bisschen umgestellt und hat eine Eigenmarke in China rausgebracht, ne, um da nicht nur also Marketing-Rebranding zu machen, sondern halt dann auch sich besser zu positionieren.
Ja, dann halt auch made in China, ne? Ich glaube, der das ist ja engineered by China und made in China und damit sind sie ja meiner Meinung nach auch auf dem richtigen Weg, weil das made in Germany funktioniert in China nicht mehr.
Ja, das ist alles ein bisschen deprimierend, wenn wir das irgendwie so gucken, ne? Also wenn man halt auch, also die Zahl ist so ungefähr, ne, dass man 3 bis 5 Mitarbeiter in der Peripherie um den Automobilsektor hat, ne, Zulieferer, das heißt, wenn im VW-Konzern 50.000 in den nächsten 4 Jahren wegfallen, dann sprechen wir wahrscheinlich eher nochmal so um 100, 150 bis 200.000 im Zuliefererbereich.
Ja.
Und das sind schon Riesenzahlen. Das ist ja jemals eine Existenz mit dran. Ne?
Also und wahrscheinlich sogar eine Familie, nicht nur eine Existenz.
Genau,
ne?
Genau.
Und ein Hauskredit und ein Autokredit und.
Genau.
Ja. Nicht aber ist das falsche Wort. Und wenn ich von Mitarbeitern rede, rede ich ja von allen. Ne? Ich rede von der Führungskraft genauso wie vom Manager. Ne? Also auch der VW-CEO ist ein Angestellter, das ist auch ein Mitarbeiter. Das Problem ist halt, dass sich jeder hinterfragen muss, was ist mein Output? Und jeder muss ja sagen, also wenn du jetzt 50.000 Euro verdienst auf 200 Arbeitstage, kostest du netto ohne Lohnnebenkosten, das kommt noch drauf, aber ist deine Kosten pro Tag 250 Euro. So. Und jetzt musst du dir die Frage stellen, am Ende eines Arbeitstages mit Lohnnebenkosten und so sind es da meinetwegen 400 und ein bisschen Gewinn und du bist ja auch mal krank und hast mal Urlaub. Du musst ja jeden Tag jetzt, wenn du 50.000 Euro verdienst, musst du sagen, heute hat mir mein Chef 500 Euro auf den Tisch gelegt und du kannst ja bewerten, war es das wert. Und ich glaube, da würden viele, wenn sie ehrlich sind, also nicht, wenn du sie fragst, sondern einfach in ihrem inneren Gebilde, würden sagen, auf gar keinen Fall. Also umgedreht könntest du ja sagen, würdest du deinen Kollegen für seine Arbeit heute 500 Euro hinlegen? Also, ne, wenn wir es mal so.
Das ist der Klassiker. Du sitzt im Großkonzern und stellst dir die Frage, wo kommt mein Gehalt eigentlich her?
Ne? So,
wer bezahlt das denn?
Genau, und das muss halt eine Führungskraft, ein Manager, ein Bandarbeiter, ein Azubi, das müssen halt alle machen. Und dieses Konstrukt greift nicht mehr, weil die Antwort ist ja nein. Also weißt du, ich entlasse ja nicht 50.000 Menschen, weil jeder dieser Menschen sein Geld wert ist und auch noch Gewinn mitbringt. Ne? Also nicht nur 5 Joghurts aus dem Kühlschrank rausnimmt, sondern 6 zurücktut am Abend. Und das ist eigentlich, wenn wir das Problem einfach betrachten, muss ja nur jeder so effizient sein, dass er Gewinne erwirtschaftet. Aber das machen wir halt nicht. Wir sitzen da und sagen, ja, ich bin ein Jahr länger da, dann will ich mehr Geld. Aber warum?
Ja, schön. Ja, also du plädierst auch mehr Richtung Leistungsgesellschaft und leistungsorientiert.
Aber nicht mit dem Finger zeigen, sondern du für dich ganz allein, Manager, Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Sachbearbeiter, vollkommen wurscht, musst dir die Frage stellen, ihr könnt ja euer Gehalt hochrechnen, wenn du 50.000 Euro bekommst, musst du ungefähr 400 Euro Wert erschaffen, täglich, bei 200 Arbeitstagen. Und runtergerechnet passt das schon ungefähr. So, und jetzt, wenn du 70.000 verdienst, musst du halt einen schönen Dreisatz machen oder 72.000. So. Und das ist halt die Challenge, die jeder Einzelne gehen muss. Vom Manager bis zum Azubi. Bin ich dieses Geld heute wert gewesen? Wenn nein, mach morgen etwas besser. Wenn ja, cool. Wenn es 600 Euro sind, cool, weil du finanzierst gerade jemanden, der noch nicht an dem Punkt ist. Und die Wahrheit ist, wahrscheinlich würden viele sagen, ich würde mir nicht einen Huni oder meinem Kollegen würde ich keinen Huni für die Arbeit geben, dass der da ein paar Excel-Tabellen durchgeklickt hat und bei einem Taskforce-Meeting mit dem Kopf im Nacken die Maus bewegt hat.
Das heißt, wir haben vorhin auch Konformität gesprochen. Ne? Das ist wahrscheinlich, das müssen wir eine eigene Folge an der
Stelle machen. Müssen wir eine eigene Folge machen, ja.
Genau. Ja,
Aber wie, guck mal, ja, du warst ja bei Porsche, du warst bei Bosch, du bist an der Hochschule, ihr habt ja auch viele Kontakte durch euren Praxisbezug zur Automobilindustrie. Manchmal wird es ja als Bashen wahrgenommen, was ich mache mit den Akademikern, aber ich halte einfach auch dieses System für pervers, dass jetzt jeder einfach mal studiert wird und das ist ja so ein Fließbandsystem, magst du anders sehen, aber in meiner Subjektive ist das so. Aber woran krankt denn deiner Meinung nach die Automobilindustrie? Ich meine, dass die krank ist, das wissen wir alleine an den Zahlen, aber was ist denn da?
Ich glaube, es sind mehrere Faktoren halt. Es sind interne und externe Faktoren. Ja, externe Faktoren hatten wir schon gesprochen, Bürokratie,
Zoll auch, ne?
Zollstreit, ich meine, das sind auch Dinge, die wir vielleicht indirekt in der Hand haben, je nachdem, also auch wieder in die Richtung in die Politik.
Ja.
Natürlich. Hohe Energiepreise.
Aber zahlt ein VW einen Cent für einen Energiepreis? Also, ja, außer
wir sehen ja zumindest auch symptomatisch wieder, dass halt große, energiereiche Branchen im Moment gerade abwandern.
Ja, BASF, ne?
Genau. Ja. Also scheint ja schon irgendwas in dem Moment diesbezüglich dann auch zu sein. Ne?
Ja.
Das Interne ist natürlich, je größer du im Unternehmen bist, desto langsamer bist du. Mhm. Ja, und wenn wir jetzt gerade Richtung China oder sowas gucken, wir hören ja auch immer nur von den Good Parts. Mhm. Ne? Es gibt ja auch sicherlich einige Firmen und einen Großteil davon, die es nicht geschafft haben. Der Punkt ist jetzt zum Beispiel jetzt aber allerdings in China, muss man vielleicht auch, also man kann dazu stehen, wie man möchte. Es ist halt sehr getrieben. Ne? Also es gibt halt eine klare Vision. China hat gesagt, wir müssen bis 20x voll elektrisch sein. Mhm. Ne? Das ist von oben herab sozusagen, auch mit der Brechstange, versucht worden. Da sind auch Milliarden reingeflossen in diese Sektoren. Ja. Ne? Und ich habe zumindest das Gefühl, dass da hinten dran ein Haken gemacht wird. Ne? Also
ist ja auch in der neuen Strategie. Ne? Gibt's,
haben wir. Gibt's doch, wir gehen jetzt weiter. Wir gehen zum nächsten Ding. Während wir hier noch ein bisschen diskutieren, so und so. Ja. Ne? Wir haben auch da schon mal drüber geredet. Wir stehen halt irgendwie im Sinne von Europa gerade ziemlich in der Mitte. Ne? Mhm. Also die USA wollen eher den Verbrenner, die Chinesen wollen das Elektroauto und lassen keine Verbrenner zu. Und wir sitzen irgendwie in der Mitte.
Ja.
Haben die Möglichkeit nach links und rechts, aber irgendwie scheinen wir keine Entscheidung zu treffen.
Ja.
Das nächste ist natürlich, in Großkonzernen hast du halt etablierte Prozesse. Ne? Du hast halt die vielen Leute und überall, wo halt viele Leute da sind und die vielleicht auch selber merken, wie du gerade gesagt hast, vielleicht bin ich gar nicht das Geld wert, aber ich bin jetzt hier. Ich muss gucken, dass ich zumindest meine Stelle halt auch wieder
Aber da musst du ja trotzdem die wert sein dann. Also,
ja, schon klar. Genau.
Du kannst das nicht mit einer Trillerpfeife, kannst du nicht sagen, aber mein Arbeitsplatz soll jetzt 40 Jahre sicher sein.
Ist jetzt sehr subjektiv, aber was ich jetzt halt erfahren habe immer, ist, dass halt viele natürlich auch wollen, ihren Job auch behalten wollen in dem Sinne. Ne? Auch wenn sie wissen, dass es vielleicht besser wäre, wenn man den aufgibt, ne? Und sagt, ich biete mich an zu verschlanken. Und dementsprechend dann vielleicht mich umorientiere etc. Um für das Gemeinwohl, ne, wir bauen alle an demselben Produkt, ne, und wenn das dem Produkt gut geht und wir das verkaufen, dann geht es uns wieder gut.
Ja.
Aber im Grunde genommen sind dann wieder Befindlichkeiten.
Ja, oder das Häusle, was ich halt bezahle. Ich glaube, dass auch viele eine Kostenstruktur um sich aufgebaut haben, die halt komplett irre ist. Ne? Ja. Also die haben sich halt drauf verlassen, die nächsten 100 Jahre steigt mein Gehalt jedes Jahr um 4% und mein Job ist eh unkündbar, ne?
Richtung Hochschule, wir haben halt eine sehr technologisierte Gesellschaft. Das heißt, wir müssen zumindest ich kann auch wieder nur für meine Domäne dann auch sprechen, brauchen wir schon Leute, die auch in den Bereichen dann tätig sind. Brauchen wir so viele Akademiker, wie wir im Moment gerade ausbilden? Wahrscheinlich nicht. Mhm. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Ausbildung in die Richtung. Und was wir zumindest oder was ich persönlich an den Hochschulen sehe im Moment gerade, ist halt auch dieser Shift, ne, in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten, war halt immer relativ, die Hochschule relativ schnell voran mit den Themen durch Forschung, Universitäten durch die ganze Forschung. Und da war auch größtenteils immer so ein Mismatch, wie kriege ich denn den Wissen oder den Erkenntnisgewinn, den ich aus der Forschung habe, wieder zurücktransferiert in die Unternehmen. Und gerade im Informatikbereich dreht sich die Welt gerade dermaßen schnell, dass es eher andersrum ist. Ne? Also da merkt man dann, dass so Institutionen wie Hochschulen etc. doch eher in der Adaption langsamer sind ne? Im Vergleich zu der Industrie. Ich glaube, das ist so ein bisschen die eigene Empfindung. Ich glaube, es ist gar nicht so.
Aber ist das jetzt, wie stark seid, also ich meine, am Ende, also früher wahrgenommene Realität, nicht faktische Realität, war, Uni Stuttgart, das KIT, auch Esslingen. Ne? Also ich meine, ich bin ja Mentor in Esslingen geworden, weil es bei uns einen Aufruf gab und damals die Hochschule Esslingen eine sehr starke Verzahnung ins Automotive hatte. Mhm. Ne? Ich weiß noch, da war der Daimler, der Bosch, der Festo, der Festool. Also da waren eigentlich alle in dieser ersten Mentorenrunde dabei. War auch ein cooler Austausch für mich. Aber ist das jetzt noch so? Also ist die Zusammenarbeit auch in der Automobilindustrie immer noch so, dass ihr sagt, wir sind sehr stark verbunden, machen sehr viel, oder nutzen die eure Ressourcen weniger?
Nein, ich wollte gerade noch den einen Punkt machen. Dadurch, dass sich so schnell dreht, sind auch wir gezwungen, als Hochschulapparat uns schneller zu adaptieren. Und da sehe ich im Moment gerade massiv Drive drin. Mhm. Also die Leute wollen das auch machen, die wollen die Sachen auch verstehen, die wollen auch mitkommen.
Ja.
Also man könnte sich ja auch hinsetzen und könnte sagen, bin verbeamtet, wie auch immer, ne? Ich mache halt mein Zeug und fertig. Nee, aber das haben wir nicht, sondern wir haben halt diesen, auch den Weiterentwicklungsgeist bei uns tatsächlich, um uns da anzupassen. Jetzt kann ich nur für unseren Teil dann sprechen. Ja. Mag jetzt vielleicht an anderen Hochschulen anders sein. Ich nehme es aber auch so wahr, dass halt wirklich, es beginnt erstmal so ein bisschen mit dem Fragezeichen, wie wollen wir uns anpassen, aber ich sehe, dass die Leute dann auch nachziehen oder die Institutionen nachziehen. Und das kommt wieder den Studierenden zugute, ne, in Richtung Bildung, um denen auch zu zeigen, guck mal, einzuordnen, KI-Systeme beispielsweise, wie kann man die denn benutzen? Und die gehen ja wieder in die Unternehmen nachher raus, um die Sachen dann auch weiterzutreiben. Mhm. Ne? Unabhängig davon, wie KI-Strategie und sowas in den Firmen jetzt auch ausschaut. Wir haben weiterhin, also als Esslingen sind wir eine HAW. Ne? Mhm. Ich spreche jetzt mal allgemein für die HAWs. Immer die klassische Verzahnung Richtung Industrie mit rein. Ne? Wir haben jetzt weniger den Auftrag der Forschung, wie jetzt KIT, Universität Stuttgart und Co., sondern eher den Auftrag auch Richtung Industrie. Wir forschen auch, aber wir machen auch natürlich viel Zusammenarbeit. Richtung Automobilindustrie war es ein bisschen schwierig, fand ich persönlich die letzten anderthalb Jahre, weil natürlich diese Art, ich kann nur rein interpretieren, ne? Eine Art Selbstfindungsphase halt drin. Mhm. Wir müssen uns selber erstmal strukturieren, wir müssen selber wissen, was wir wollen. Es kommt immer mehr. Mhm. Also wir haben mehr Initiativen jetzt auch wieder mit der Automobilindustrie. Also es ist nicht alles irgendwie Krise und wir ducken den Kopf jetzt weg, sondern es gibt durchaus Leute, die dann sagen, jetzt erst recht, wir müssen jetzt gucken, wir kriegen es vielleicht selber nicht mehr hin, alleine, sondern jetzt müssen wir halt rausgehen. Wir müssen Kooperationen stärken. Mhm. Beispielsweise Mercedes und BMW, die wieder über Motorenentwicklung sprechen, beispielsweise. Oder
kannst du nicht dauerhaft einen Renault-Motor einbauen?
Ja. Dementsprechend sehe ich da schon, das, was du vorhin angesprochen hast, raus aus der Komfortzone, Leute erkennen das und wir müssen vorangehen. Sind das genug Leute? Wahrscheinlich im Moment gerade nicht.
Ich kann nur, ich meine, am Ende der Zeit ist ja jetzt die Frage, wenn du jemand der Betroffenen bist oder wenn du in der Auto, es gibt auch keinen Arbeitsplatz, der in der Automobilindustrie momentan nicht diskutiert wird oder so sicher ist, dass man nicht zwei Sätze drüber nachdenken sollte. Aber ihr müsst alle, und da ist natürlich das System die Schwierigkeit, weil ich kenne ja viele Leute, die sehr motiviert in die Automobilindustrie gekommen sind und nach zwei Jahren haben die gesagt, ich stoße ja nur an die gläserne Decke, weil es heißt immer, mach mal deinen Job und schön, dass du innovativ sein willst. Aber am Ende der Zeit hören uns mit Sicherheit auch die ein oder anderen Führungskräfte zu und ich glaube, da muss halt der Change anfangen. Es müssen halt Korridore geöffnet werden, um Innovationen stattfinden zu lassen außerhalb von Innovationsanträgen, von Budgets, von mach mal einen Pitch und also diese ganze, wie es gesagt, muss die Muster, die sein, halt schon immer da waren, weißt du, die irgendwie funktioniert haben. Das muss halt alles hinterfragt werden und im Optimalfall fangen wirklich alle an, ihre Korridore aufzumachen und der Peter, der halt in der Buchhaltung sitzt und sagt, das haben wir schon immer so gemacht, der muss anfangen, mal über diesen Satz nachzudenken. Aber genauso kann es halt nicht sein, dass Innovationen auf Papier erst geschrieben werden müssen oder gepitcht werden müssen. Oder weißt du, da werden Milliarden in so Konzernen verbrannt. Mit Bürokratie verbrennen die lieber, indem dass du viele Dinge ausprobierst, dass du deinen Mitarbeitern Freiräume gibst. Weil am Ende der Zeit sitzen ja bei VW 120.000 Menschen, wo ja jeder hoffentlich ein funktionierendes Gehirn hat. Mhm. Weißt du, und derjenige, der in der Produktion ist, der hat wahrscheinlich Ideen oder sieht Dinge, aber spricht die gar nicht mehr an, weil er sagt, da muss ich bei Meister und Meisterstellvertreter und der Sachbearbeiter sagt, boah, bis ich das meinem Teamleiter erklärt habe und dann den Abteilungsleiter und dann muss ich ein PowerPoint-Deck machen und so.
Ja, ich denke auch mal reinversetzen in die Mitarbeiter in dem Moment. Ne, was motiviert? Ich habe viele Leute in meiner industriellen Karriere kennengelernt, die brennen für andere Themen als Geld. Mhm. Ja, viele definieren sich in dem Moment gefühlt für Geld, habe ich auch einige Leute kennengelernt oder dass man sich das ein oder andere leisten kann. Für manche, es gibt Menschen da draußen, man mag es kaum glauben, die interessiert das nicht, sondern die wollen halt Purpose, ne? die wollen was schaffen. Die wollen nachhaltig irgendwas beeinflussen und dafür brennen die Leute. Und ich glaube, das ist auch wichtig als Führungskraft zu verstehen, wo kann ich die Leute draufsetzen, wofür brennen die, ne? Was für Fähigkeiten haben die? Und vielleicht das Gegenstück, wir sagen auch immer, ihr müsst selber gucken, dass ihr euch weiterbildet. Ich glaube auch im Gespräch, ne, dass vielleicht auch eine Führungskraft erkennt, oh guck mal, der könnte vielleicht dort und dort auch gut sein. Ne, dass man die Person dahingehend dann auch also im Dialog...
Raus aus dem Silo, also wir hatten das damals und ich meine, wir waren 21.000 Mitarbeiter. Ich war immer jemand, der hat die Leute bewusst weggeschickt. Hm. Also wenn ich gemerkt habe, also ich war ja nachher Intralogistik und Logistik, sehr stark Bezug auf Daimler und Bosch. Und wenn ich gemerkt habe, aber derjenige macht eher... Also wir hatten zum Beispiel einen, der hat unglaublich viel mit Daten gemacht, ne? Power BI und so. Und den habe ich dann intern in eine andere Abteilung geschickt, weil ich gesagt habe, hey, ich finde das geil und du bist auch bei uns richtig, aber für dein persönliches Weiterkommen bist du dort viel richtiger, weil da hast du ja auch Leute, von denen du was lernen kannst. Bei uns bist du der König, aber ne, du brauchst um dich rum Leute, von denen du noch was lernen kannst. Weil die andere Konsequenz ist ja, du verlierst den guten Mitarbeiter. Also wenn du ihn nicht förderst, verlierst du ihn, entweder weil er innerlich resigniert und halt zum Low-Performer wird, das ist ja dann wieder so mein Thema, oder weil er dann halt in eine andere Firma geht. Und da müssen wir auch wieder raus aus diesem Silo-Denken. Aber natürlich auch die Mitarbeiter, das kann einem halt keiner abnehmen. Der Mitarbeiter muss schon auch selber für sich einstehen. Ne? Also der muss schon auch sich bemerkbar machen, der muss laut sein, ne? Der muss vielleicht auch wirklich sagen, ich will was anderes machen. Und dieses Sicherheitsempfinden, was die meisten haben, das darf dich halt nicht boykottieren, weißt du? Also nichts Beschisseneres, wie wenn wir alle irgendwann springen wir alle in die Kiste, weißt du, wenn du sagst, ich habe mein Leben lang gutes Geld verdient, war mein Leben lang unglücklich. Da glaube ich, ist es besser zu sagen, gut, ich habe mir halt kein Häusle gekauft, aber habe unglaublich viel Spaß in der Arbeit gehabt und Papa ist jeden Abend nach Hause gekommen und hat eine gute Laune gehabt und eine gute Zeit gehabt. Und ich glaube, da müssen wir halt wieder hin. Ne?
Ja, ich meine, das klingt jetzt unglaublich romantisch, was du da sagst. Die Realität ist halt natürlich auch wieder ein bisschen anders. Ne? Das sind ja auch wieder soziale Einflussfaktoren. Wir vergleichen uns ja gerne und wir gucken abends im Bett unsere Reels und Shorts und was weiß ich alles und sehen, wie es anderen geht. Ich meine, das ist das spielt wieder dagegen. Ne? Aber
Social Media is a bitch. Ja,
ich glaube, der Punkt, den du halt oder den wir hier gerade versuchen zu machen, ist raus aus der Komfortzone, selbst reflektieren, denkt mal drüber nach, ist euer Job vielleicht auch gefährdet? Ne? Ja. Und was kann ich denn heute schon tun? Weil wenn ihr heute das erkennt, dann könnt ihr morgen anfangen, besser zu sein und nicht erst nächstes Jahr, wenn es dann wirklich...
Nee, es ist vorbei. Also weißt du, die Leute, die jetzt ihren Brief bekommen, die hätten jetzt zumindest in den letzten 3 Jahren was tun können und viele davon haben nichts getan, weil sie gesagt haben, ich bin drumherum gekommen. Und das ist halt absoluter Bullshit. Weißt du, das wäre wie, wenn deine Frau jeden Abend zu dir sagt, lass die Schuhe da nicht stehen, die Jacke da nicht stehen, mecker, mecker und irgendwann mal sagt sie, ich treffe mich mit einem alten Freund und irgendwann mal trifft sie sich täglich mit einem alten Freund und du stehst immer so am Fenster und sagst, Mensch, toll, ein alter Klassenkamerad, der ist aber nett. Ja, und irgendwann mal sagt sie zu dir, du, ich bin weg. Weißt du, und dann sagst du, ja scheiße, ich hätte es eigentlich mal 3 Jahre bemerken können. Genau, also einfach in den Spiegel gucken und ehrlich sein. Bin ich das Geld wert? Wenn nein, änders. Oder deine Tage sind halt gezählt, so hart wie es klingt.
Vielleicht ein bisschen einen positiven Ausblick zum Schluss zu machen. Was wären denn, wo siehst du denn Branchen oder interessante Richtungen, wo Leute sich jetzt vielleicht konkret weiter skillen können, upskillen können oder vielleicht auch ein bisschen umorientieren können?
Ja gut, skillmäßig ist, glaube ich, immer KI-Automatisierung oder eben Mensch zu Mensch. Ne? Also wir werden immer noch Menschen. Bezos hat ja mal so schön gesagt, er wird jeden Tag gefragt, was verändert sich in den nächsten 10 Jahren. Er hat gesagt, viel interessanter ist, was verändert sich nicht. Und er sagt, Menschen werden immer noch gerne bei Menschen kaufen. Also das mit Sicherheit raus aus dem Homeoffice, rein in Netzwerke, rein in Strukturen, Menschen. Branchen sind, glaube ich, Healthcare. Future Mobility, was nicht halt zwingend der Verbrenner ist. Also Future Mobility ist der E-Roller, sind Mini-Helikopter. Das hört sich nach einem...
Wie macht jemand einen Drift?
Ich glaube auch.
Durchs Wohngebiet, okay.
Energy. Mhm. Ne, also auch, ob das jetzt, ich glaube, gestern hat ja die unsere Ursula gesagt, das war ein strategischer Fehler, jetzt schon aus der Kernkraft auszusteigen. KI und Automatisierung ist von der Branche her. Logistik. Logistik haben, glaube ich, viele nicht auf dem Schirm. Also ich meine, Deutschland ist und bleibt im Zentrum von Europa. Also selbst wenn wir weniger Industrie haben, werden wir immer ein Drehkreuz bleiben. Militär, also nicht nur Militär-Rheinmetall, sondern auch tatsächlich Bundeswehr. Es gibt aber auch, es gibt bundesausschreibung.de heißt das, glaube ich.
Was ist denn das?
Hört sich komisch an. Du kannst unglaublich viele Militärdinge zu dir nehmen und Public. Also generell diese, also das merkst du ja auch an den Bediensteten, ne? Aber auch die Aufträge im öffentlichen Sektor, vom Straßenbauer über renoviertes Dach, auch das Rathaus braucht irgendwann KI, auch die brauchen irgendwann Beratung, auch die müssen irgendwann ihre Prozesse umstellen. Mhm. Aber Automotive ist zumindest auf keinen Chart, was ich wahrgenommen habe, momentan noch drauf.
Ja.
Halt Future Mobility, wie gesagt, Future Mobility bedeutet halt nicht zwingend die nächste C- oder S-Klasse oder der nächste. Nee,
sind generelle Mobilitätskonzepte, ne? Zusammenspiel zwischen vielleicht
autonom, Shuttle, Bus,
Busse, in Zusammenarbeit mit den ÖPNV
beispielsweise. Genau, E-Trucks, autonome LKWs, ja.
Anbindung also, an ländlichere Gegenden,
ne, genau. Ich die damit rein, ne? Bis zur mit Park, wie heißt es, Mitnahmebank, wo du oben umschalten kannst. Das gibt es bei Sophia im Dorf, das ist so geil. Kannst du umschalten und dann sagst du, ich will nach. Und da gibt es so, glaube ich, sechs. Ist so geil. Ist aber es funktioniert. Ja, da fahren Leute dran vorbei. Ist die Oma Ursel, die will nach X. Also die sitzt da so lange, sitzen die Leute da nicht. Also schon. Ja. Ist auch Future Mobility.
Ja, Future, ne? Das ist
ja, aber jemand, aber guck mal, jemand muss die Bank machen, jemand muss den Haken machen. Also weißt du, ist auch wieder.
Ja, ich vor mir. Ich meine, du hast die Sektoren genau genannt, die ich jetzt auch auf dem Schirm habe. Ne? Also Maschinenbau ist es vielleicht gerade noch. Kommt drauf an, welcher Maschinenbau, ne? Aber Automobilindustrie, genau. Herausfordernd. Rüstung, klar, muss jeder selber entscheiden, wie er damit mit reingeht. Verteidigung muss ja nicht zwingend Rüstung sein in dem Moment, sondern generell Verteidigungssachen. Genau. Ja, also ich glaube, wir sind nicht am Ende, aber die Diskussion hat ein bisschen gezeigt, wir müssen alle in uns gehen, uns selber Gedanken machen, was ist eigentlich unser Beitrag. Und ich nehme mit Komfortzone verlassen. So. Also wir müssen anpacken langsam, uns nicht zurücklehnen, fordern, sondern gucken, dass wir selber einen eigenen Beitrag leisten in uns selbst, aber auch Richtung Gesellschaft. Passt das so ein bisschen?
Man Voll.
Ist abstrakter?
Nö. Okay. Das ist genau richtig. Und jeder, der jetzt arbeitslos ist, und da gibt es ja auch genügend, schafft euch selber Arbeitsplätze, indem dass ihr euch selbstständig macht. Und wenn ihr das nicht schafft, dann verlangt nicht von jemand anders, dass er dir einen teuren Arbeitsplatz zur Verfügung stellt. Das funktioniert nicht.
Genau. Und vielleicht noch der Takeaway, ne? VW ist der Eisberg wahrscheinlich nur. Der, wo wir wissen, Großteil der Masse des Eisbergs schwimmt. Unterhalb des Wassers, da wird noch mehr kommen. Ne? Die 50.000 Jobs sind real im Moment, aber wahrscheinlich nicht das Ende.
Da ist heute schon, du musst mal Bertrand, EDAG, AK, Akkodis, Modis, ADECO, Manpower, also auch der untere Strang von Arbeitnehmerüberlassung und so, die bluten ja schon seit Jahren, aber das wird jetzt natürlich weitergehen.
Ja. Also ich stelle mir so ein bisschen wie ein Domino-Ding vor. Ne? Die Dominosteine, die fallen. Ne? Und wir müssen jetzt irgendwie hinkriegen, dass wir da die Hand dazwischen kriegen.
Ja.
Ne? Dass das stoppt, das Bild, dass das umfällt. Genau.
Aber halt nicht warten. Also wartet nicht auf den Bürgermeister, nicht auf irgendjemand anders.
Nicht warten, dass irgendjemand die Hand reinhält, sondern
fang an, selber die Hand reinzuhalten. Du musst, gründe ein Netzwerk, vernetz dich, mach dich selbstständig. Es gibt auch solopreneur.de, die kenne ich auch. Ne? Da kannst du dich so auch mit nebenberuflicher Gründung. Es wird für viele keine Arbeitsplätze mehr geben, außer sie gründen halt wirklich selber. Das hört sich so, also ist ja gar nicht boshaft gemeint, aber viele werden sich mit Gründung beschäftigen müssen, auch wenn sie es vielleicht nicht.
Ist sicherlich auch ein spannendes Thema. Ich meine, du hast dich auch damit beschäftigt.
Ja, ja.
Ich beschäftige mich auch damit gerade. Aber vielleicht die Frage zum Schluss an das Publikum oder an die Zuhörer. Was würdest du denn tun konkret, wenn du jetzt in der Branche drin bist oder wenn du siehst, dass deine Branche davon betroffen ist? Würdest du gemeinschaftlich, also siehst du das als gesellschaftlicher Anteil mit drin, dass wir hier was tun müssen? Oder sagst du, jeder ist für sich selbst jetzt erstmal verantwortlich und wir müssen selber gucken, wo wir bleiben? Würde uns interessieren, schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne für den Algorithmus einen Daumen oben. Und ansonsten wünschen wir euch
Folgen, Scheren.
Viel Spaß.
Auf jeden Fall der Mama schicken das Video. Das ist ganz wichtig.
Genau. Und falls ihr euch weitere Themen wünscht, dann gerne Bescheid sagen.
Ab in die Kommentare damit. Bis dann. Ciao.